Wärst du echt auch gern dabei gewesen? Es ist im Fall besser gewesen, wie jede Konferenz, die es gibt. Ein Stückchen Himmel auf Erde. Eine ganze Gruppe, excuse den Begriff Horde, kommt zusammen und jeder erzählt etwas Grösseres und noch etwas schneller. Ihr wisst, wie das ist, wenn Kinder etwas erzählen, wo es ja richtig raus muss. Sie berichten, was sie erlebt haben, was sie Wichtiges haben können beitragen zu Gottes Reich, zu Gottes Gemeinde. Was alles passiert ist, ein riesen Durcheinander von Stimmungen, von Hochstimmungen. Jeder hat zuerst Jesus erzählen, was er erlebt hat. Was gerade passiert ist, sie waren begeistert, entzückt, sogar ein bisschen verrückt ab dem, was sie erlebt haben. So lesen wir im Lukas Kapitel 10, die 72 sind zurückgekehrt mit Freude und haben gesagt, selbst Dämonen, Herr, sind uns in deinem Namen untertan. In einer anderen Übersetzung heisst, sie sind voller Begeisterung zurückgekommen. Und Jesus reagiert bei diesen wild gewordenen Jüngern und spricht sie an, die 70, und sagt, freut euch nicht über das. Freut euch nicht darüber, dass euch Geister untertan sind. Freut euch vielmehr darüber, dass euer Name im Himmel aufgeschrieben ist. Ich nehme heute nochmal Bezug auf den Text. Es ist kein Fehler, es ist ganz bewusst so gewählt. Für die, die Angst haben, ich habe die falsche Predigt hier. Irgendwie scheint es mir, dass Jesus ein bisschen Spassbremse ist bei diesen 70 Jüngern. Da kommen alle begeistert zurück und Jesus sagt, halt einmal. Freut euch darüber, dass euer Name im Himmel geschrieben ist. Komm mal schnell. Das stört nicht. Sind nicht von dem begeistert, was ihr gemacht habt oder von dem, was gewirkt worden ist, sondern dass euer Name im Himmel geschrieben ist. Freut euch, dass Jesus euren Namen ins Buch vom Leben geschrieben hat mit seinem eigenen Blut. Können wir uns das mal vorstellen? Wir haben heute moderne Schreiber, so mit Kugeln drin und da die Schreibgeräte, sie fangen modern worden. Aber stellen wir mal so einen Griffel vor, noch eine richtige Feder. Jesus hat deinen Namen mit seiner Erlösung nicht mit Tinte, sondern mit seinem Blut ins Buch vom Leben eingeschrieben. Freut euch über das. Oder anders gesagt, das Passwort ist korrekt. Vielleicht wisst ihr das, wie das ist mit der Kreditkarte, gell? Man hat einfach 3-mal eine Chance. Und manchmal spielt unser Hirn ein bisschen verrückt und beim 4. Mal merkt man, dass es eins zu viel gewesen ist. Es ist wichtig, dass das Passwort korrekt ist. Und das Passwort beim Vater im Himmel heisst Jesus Christus für dich. Das Passwort korrekt. Das Passwort Jesus ist mein Herr, mein Erlöser. Wenn wir über Freude, über Begeisterung in unserem Leben nachdenken, so merke ich, dass es wichtig ist, dass es eine Freude gibt, die außerhalb von dem ist, was ich mache oder lasse. Außerhalb von meinem Tun und Wirken, außerhalb von dem, was gelingt oder manchmal misslingt. Wir sind in einer Predigtserie zum Thema Kennzeichen von vitalen Gemeinden. Da gibt es eine Gemeindebaustudie dazu. Ich werde nicht Studie predigen, aber zu diesen Titeln jeweils Gedanken teilen. Und da passt die Frage rein nach unserer Freude. Woher nehmen wir Kraft und Begeisterung für unser Sein als Gemeinde, für unser Sein als Jesus-Nachfolger? Aus dem, wo gerade fängt, aus dem, wo immer gelingt oder und wenn es nicht gelingt, ist die Freude fort. Ja, manchmal ist ein Moment einmal bei mir. Aber es gibt eine Freude, die außerhalb von dem ist. Es steht die Frage im Raum, wie man Freude und Kraft findet, wo unabhängig ist von dem, wo klingt, ob es gerade Fakt oder nicht. Eine Freude, wo bleibt, wo uns Kraft verleiht durch höhere Zeiten und tiefe Zeiten. Eine Kraft, wo, wie ist das gegangen? Eine Kraft, wo was verleiht? Flügel. Rebecca, du darfst gerne eins an Philipp bringen. Und Sander auch, stellvertretend für Gemeindeleitung. Ich glaube, es braucht nicht nur eine Kraft, wo Flügel verleiht für Gemeindeleitung, aber dort auch. Wo gibt es die Kraft, wo bleibt? Nicht in dem Dösli. Wir werden über das nachdenken. Nach dem Wort von Jesus an die zurückgekehrten 70 Leute, die begeistert sind, begeistert im besten Sinn, die Freude kann dort nur bleiben, über Höchst und Tiefst, wo wir ganz nah bei Jesus sind. Je näher wir bei Jesus sind, je grösser er ist, und darum danke ich euch für euer Lobpreis, je grösser Jesus ist, umso mehr Freude kann bleiben und verhebt. Klar, Erfolg. So etwas, wie die 70 Jünger erlebt haben, also ich wäre nicht ehrlich, wenn ich sage, ich wäre nicht gerne dabei gewesen. So etwas zu erleben, ja, das motiviert. Ich wünschte mir das sehr häufig. Ich will doch dort dabei sein, wo Gott wirkt. Sonst müsste man aufhören als Gemeinde. Das inspiriert. Aber es gibt eine Freude, eine innere Kraft, die nach einem anders ist. Wir sind als kleinere Gemeinde dran, Gott zu fragen, welche Spur hat denn Gott für uns bereit? Auf welchem Weg können wir gehen? In allem gross oder klein sein, mit allem, was wir haben und dem, wo wir manchmal auch merken, es fehlt oder es pfeift. Mit aller Begrenztheit von Ressourcen, wir sind auf dem Weg und fragen, wie können wir denn Gemeinde leben, gestalten? Woher kommt denn eine Begeisterung, die nicht einfach ist für das, was vorbei ist, früher? Und eine Begeisterung, die nicht nur auf das wartet, was endlich sollte, später, sondern eine Begeisterung oder eine Freude, die bleibt. Die diesjährige Mitarbeiterkonferenz war unter dem treffenden Titel gewesen, begeistert bleiben mit Freude in der Gemeindearbeit inne. Wie jetzt durch, das ist ein Thema auch für Pastoren, aber nicht nur. Und darum möchte ich mit euch aus dieser Konferenz heraus Gedanken teilen, die mich bewegen. Ich tue nicht Konferenz kopieren. Aber bewegen es. Gedanken auch, die mich provozieren. Ein erster Gedanke für heute Morgen: Freude und Kraft aus dem Glauben. Und die Frage, woher sich meine Begeisterung oder meine Freude sich nährt. Was nährt deine Freude auf dem Weg von deinem Christsein? Was nährt unsere Freude als Gemeinde zum Gemeinde von Jesus sein? Begeistert bleiben. Ich glaube, wir dürfen mit Recht seit Pfingsten sagen, jeder Mensch, jedes Herz, wo Jesus gekommen ist, wir sind begeistert, von Gottes Geist beschenkt, erfüllt. Gottes Geist lebt in uns und darum dürfen wir uns in dem Sinn auch als Charismatiker verstehen. Auch wenn die Ausdrucksform nicht immer die gleiche ist wie in anderen Gemeinden. Aber wir sind so wohlverstanden, echt begeistert von Jesus, von seinem Geist, von Gottes Geist. Aber ich weiß nicht, was euch durch den Kopf geht, wenn ihr das Wort begeistert hört, hören wir vielleicht eher etwas anderes, so eine Dynamik, etwas, wo etwas mit uns macht. Das, was raus will. Das, was uns bewegt, beflügelt. Wenn wir in die Bibel schauen, so gibt es ganz viele Stellen, da kommt Begeisterung gar nicht gut weg. Begeisterung an und für sich ist noch kein Qualitätsmerkmal. Es gibt ganz viele Leute, die sich begeistern, und es ist schwierig. Ein paar Beispiele. Negativbeispiel. Die Tochter vom Herodias war begeistert vom Bauchtanz dieser Tochter. So dass das Volk war, dass der Johannes der Täufer seinen Kopf hat müssen. Aus dieser Begeisterung ist die Idee entstanden, ich möchte den Kopf von Johannes der Täufer lassen, bitte köpfen. Das ist Begeisterung. Jesus redet von Menschen, die begeistert sind, aber keine Wurzeln haben. Und wenn die Sonne kommt oder zu viel Wasser, ist alles fort. Vom vierfachen Ackerfeld. Die Jünger waren begeistert von dem grandiosen Tempel in Jerusalem. Und Jesus sagt, es geht nicht mehr lang und ihr werdet einen Steinhaufen haben hier. Begeisterung am Palmsonntag, hören wir es. Und kurz darauf haben Kreuzigen. Und eine weitere bekannte Begebenheit möchte ich mit euch ein bisschen vertiefen. Der Mose ist auf den Berg gestiegen, zum Gottes Gebot in Empfang nehmen. Gott war mit seinem Volk, den Israeliten, unterwegs gewesen, und dann ist der Mose auf den Berg zum Gesetzestafel übergekommen. Die Grundlage vom Miteinander. Und der Mose hat aus Sicht der Israeliten blämperlet. Der ist einfach nicht mehr zurückgekommen. Vielleicht ist es so, wie wenn jemand sagt, ich gehe noch schnell und komme gerade. Und dann geht es 2 Stunden und er ist immer noch nicht da. Bei Mose ist es 40 Tage gegangen. Ich glaube, ich hätte auch nicht so lange Geduld gehabt. Und dann lesen wir im 2. Buch Mose, Kapitel 32, ich lese es in Auszügen, ihr könnt es auch nachlesen, auf den Schritt im Alltag oder in der Bibel, Daddy High. Als nun das Volk sah, dass Mose säumte, Schalzwort, er blämperlet, dass Mose säumte, vom Berg herabzukommen, versammeln sie sich das Volk zu Aaron und sie sagten zu ihm, auf! Mach uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, dieser Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Und später, als Aaron sah, bauten sie einen Altar vor ihm und ein Stierbild. Und er rief aus und sagte, ein Fest für den Herrn ist morgen. Und das Stierbild ist weggestanden. So standen sie am folgenden Tag früh auf, opferten Brandopfer und brachten Heilsopfer dar. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Das Volk war voll begeistert von dieser Idee, von diesem Stierbild. Aber Begeisterung hat es nicht gefehlt. Eine Begebenheit, die vielleicht ganz weit von uns weg scheint. Was habe ich zu tun? Ich käme sicher nicht auf die Idee, so ein goldiges Kalb zu machen. Wie kann man nur? Wie kann man nur? Aber sie waren alle begeistert und wir merken, Begeisterung oder Freude, Motivation im Nachfolger oder in der Gemeinde braucht ein gutes Fundament. Allein Begeisterung für Antrieb, Motivation lange nicht. Es muss gegründet sein in dem Jesus, den wir gesungen haben im Lobpreis. Warum muss eigentlich das goldige Stierbild her? Erstens, weil der Mose blämperlet. Die Menschen haben satt zum Warten. Ich weiss nicht, ob ihr gern wartet. Da juffelt man am Morgen auf den Zug und dann kommt er 2 Minuten spät und man muss warten. 20 Minuten. Das ist vergeudete Zeit. Warten. Menschen haben satt zum Warten und zum Warten, bis Gott endlich mal handelt. Menschen versuchen manchmal eine Abkürzung zu nehmen, bis Gott endlich reagiert. Wenn Gott nicht so schnell handelt, wie er sollte, irgendwie kommt mir das nicht ganz unbekannt vor. Warte, bis Gott redet. Warte, bis der Leiter Mose endlich einmal vorwärts macht. Warte, bis es weitergeht. Man kann doch im Glauben nicht einfach nur warten. Jetzt muss man doch im Glauben mal Schritte vorwärts machen, dass etwas geht. Jetzt muss man mal etwas machen. Ärmel auf, darum habe ich das kurze Hemd an. Machen ist gut. Aber es ist schwierig, Gott vorzugreifen. Es ist hier sogar brandgefährlich. Sie hat das nicht ausgehalten. Übrigens ist noch spannend, es heisst, das Volk hat gesehen, dass der Mose blämperlet hat. Sie hat nicht gesagt, Gott blämperlet. Der Mose ist schuld. Sie sagen nicht, Gott kommt nicht in die Gänge. Warum hat eigentlich der Mose so lange gebraucht bei Gott? Ich weiß es nicht. Das wäre eine spannende Frage. Warum hat Gott so lange gebraucht? Hat es Gott gebraucht, die Zeit? Oder hat Mose echt die Zeit gebraucht? Oder das Volk? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil Gott nicht einfach eine Abholstation ist für menschliche Bedürfnisse. Gehst mal schnell und dann gar nicht wieder. Sondern weil Gott Beziehung sucht zu Mose, zu seinem Volk, zu seinen Leitern, zu der Gemeinde. Sie haben gesehen, dass der Mose plämpert und sucht eine Abkürzung. Alle die, die gerne gehen wandern oder mit der Jungschargruppe unterwegs ist, wissen, dass Abkürzungen manchmal gar nicht so schnell sind, wie man gedacht hat. Hören wir die Warnung. Abkürzungen auf dem geistlichen Weg können gefährliche Irrwege sein, wenn man Gott so probiert, nachher zu helfen. Ich möchte lernen, gespannt, hörend, aufmerksam, wach zu sein. Zu warten, zu erwarten, dass Gott rettet, dass Gott eine Tür aufmacht. Gell, wenn man genug lang gegen eine Wand rennt, irgendwann geht es schon auf. Aber manchmal treibt man schon ein bisschen Schäden davon, wenn man gegen eine Wand rennt. Warten, bis Gott eine Tür aufmacht. Es geht im Fall ringer. Bis Gott uns Schritte gehen lässt, bis Gott selber Sachen dazufügt oder nicht. Warten ist nicht passiv, warten ist gespannt erwarten. Ein zweiter Gedanke, warum dass sie das goldige Kalb vielleicht gemacht haben, der arm Aaron, der tut mir leid. Er ist so im Sandwich zwischen Gott und dem Volk. Das ist so die Mittelposition in der Kaderstellung. He? Oben ein Chef und unten die, die arbeiten sollten. Er ist so im Sandwich. Der Druck von oben und man will nicht alles weitergeben. Der Aaron ist auch so in einem Sandwich hinein. Einerseits weiss er um die Gottesbeziehung, dass Gott führt. Und auf der anderen Seite kommt das Volk und sie jammern dem Toren voll. Aaron, mach, Aaron, komm. Aaron, hilf, können wir jetzt endlich. Der Aaron will vielleicht nicht unbedingt das Stierbild machen, aber irgendetwas drängt ihn aus diesen Erwartungen raus. Und ich glaube, es ist eine grosse Gefahr, wo wir als Menschen bemüht sind, menschliche Erwartungen zu erfüllen und nicht bereit sind, auf Gottes Führung zu warten. Der Aaron stolpert und denkt vielleicht, dann mache ich halt, was ich will, dann gebe ich ihnen, dass sie Ruhe haben. Die Kinder erzogen haben oder Enkelkinder haben, wissen, manchmal gibt man einem Kind etwas, dass man wieder Ruhe hat. Aber als Leiter oder in der Nachfolge oder als Gemeinde ist das ein schlechter Ratgeber, vielleicht auch in der Erziehung. Dann mache ich halt, dann habe ich Ruhe. Ich habe mich gefragt, an wem orientieren wir uns als Jesus-Nachfolger und als Gemeinde auf unseren Glaubenswegen? An den Bedürfnissen der Menschen, wo wir alles müssen abdecken müssen, zu jeder Zeit, jedes Bedürfnis, nach moderner und alter Musik, nach Lutto, Liesling, nach Kleingruppen, ganz kleine Hausgemeinden, eine Megachurch, können wir nicht bieten. Aber spüre das, an wem orientieren wir uns als Gemeinde? An den Bedürfnissen von Menschen oder zuerst an dem, was Gott möchte? Klar, sollen wir Menschen lieben. Ich glaube, eine Gemeinde, die an den Menschen vorbei ist, ist auch nicht gut. Aber Herr, Auftraggeber. Sendende von der Gemeinde sind nicht die Erwartungen der Menschen, sondern es ist Jesus. Und Jesus kennt Menschen besser als wir. Der Aaron stolpert über die Erwartung von Menschen, indem er sie befriedigt und in dem Moment nicht auf Gott lässt. Und noch ein drittes, warum dass es so ein goldiges Kalb oder ein Stierbild hätte müssen sein. Warum haben sie nicht eine goldige Kugel gemacht? Oder einen goldigen Baum? Oder ein goldiges Velo? Das Kalbstierbild war in der Antike weit verbreitet. Sie haben das gemacht, was sie in der Umgebung kennt haben. So etwas funktioniert bei denen auch. Dann wollen wir es auch. Sie machen das, was sie kennen, das, was sonst funktioniert, zu ihrem Gott. Ich habe es ein bisschen übersetzt für mich. Wer einfach etwas nimmt, was in der Welt so funktioniert und ein bisschen Gold darüber tut, hat immer noch etwas Weltliches, auch wenn es goldig glitzert. Ich glaube, wir dürfen lernen vom Management und so weiter und uns dort ausstrecken. Aber gemeint ist nicht einfach nur ein Management. Ich bin auch einverstanden, dass alle sollen mitreden. Aber ich bin auch einverstanden, dass Gemeinde nicht nur eine Demokratie ist, wo die Mehrheit Recht hat. Ich glaube, auch politisch hat die Mehrheit nicht immer Recht. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn wir auf das bauen, was wir in dieser Welt kennen, dann hat es noch so viel Gold drüber, dann kann es uns in die Irre führen. Was Gott bis jetzt gegeben hat, das suchen die Israeliten jetzt in dem Stierbild. Führung, Orientierung und Sicherheit. Und ich habe mich gefragt, bei wem suchen wir in unserem Leben und in unserem Gemeindeweg Orientierung, Sicherheit, Führung? In dem, was bei anderen funktioniert. Ich freue mich, dass es anderen auch funktioniert. Suchen wir unsere Sicherheit im Gemeindebaukonzept. Übrigens, du predigst nicht über sein Buch. Dass wir anderen Gemeinden geht oder nicht geht. Oder orientieren wir uns an dem, was schon immer war, wie man es schon immer gemacht hat. Oder in Jesus Christus. Das Tragische finde ich, sie feiern einen Gottesdienst. Die Israeliten feiern einen Gottesdienst, aber an Gott vorbei. Man kann Gottesdienst an Gott vorbei feiern. Und ich glaube, man kann auch Gemeinde an Christus vorbei bauen. Sie gehen am Ziel vorbei mit tragischen Folgen. Ich glaube, wir sind uns einig, wir rufen heute Nachmittag niemanden, der uns ein Stierbild baut. Ich hoffe es nicht. Aber die Frage steht im Raum, wo nährt sich meine Begeisterung, bei was? Können Sie dass meine Vorstellungen von Gemeinde oder meine Vorstellung, was eine ideale Gemeinde ist, manchmal zum goldigen Kalb wird? Ich glaube, auch eine kleine, auch eine überalterte Gemeinde kann vital sein und bleiben, wo Christus Quelle der Begeisterung ist. Ich bringe ein Zitat von dem Referenten an der Mitarbeitersitzung. Er redet und ich tue es einfach jetzt sagen. Wer seine Quelle der Begeisterung nicht klärt, tanzt vielleicht schon bald wild und begeistert um ein goldenes Kalb. Ungesunde oder ungeklärte Motive bringen entweder Enttäuschung und dann ein frustriertes inneres Abschalten und Absitzen in der Gemeinde oder das Verlassen in eine bessere Gemeinde. Ungesunde und ungeklärte Motive führen bei den Erfolgreichen manchmal auch zu Überheblichkeit. Jetzt machen wir einen Gedankenwechsel. Von der Einladung in der Gemeinde nicht nur Dreck zu sehen, sondern einen Schatz zu entdecken. Das war das Video, das ich nicht wollte. Ob ich muss es so sein. Von Goldgräber. Es gibt auf D-Max und allen möglichen Sendern so Pseudodokus. Von Goldgräber mit dem Backer, gell? So rechte Männer, die dreckig sind, mit einem Bart, mit einem Hut, die gehen Gold graben. Könnt ihr euch ein bisschen vorstellen? So richtige Abenteurer, hä? Das sind eben dort die rechten Männer. Und Jesus hat die Geschichte erzählt von dem Schatz im Acker, und wir haben es gehört in der Schriftlesung. Das Himmelreich ist wie mit einem Schatz, der im Acker vergraben worden ist und von einem Mann entdeckt worden ist. Der Mann hat sich so sehr gefreut, dass nachdem er ihn gefunden hat, er hat ihn wieder zugedeckt, hat alles verkauft, damit er den Acker kaufen kann. Das Bild vom Schatz im Acker war in Israel nicht abwegig. Israel liegt an einer grossen Handelsstraße und Israel ist immer wieder besetzt worden von fremden Herrschern. Und wenn wieder so einer kam, ist, dann sind Plünderer gekommen und haben alles mitgenommen, was nicht und nagelfest war. Und darum haben viele ihre Schätze tatsächlich irgendwo vergraben, in der Hoffnung, dass sie es nachher wieder rausnehmen können. Und manchmal hat man die Schätze nicht mehr rausnehmen oder hat man sie vielleicht vergessen. Darum ist es real, dass man in Israel und überhaupt in dieser Gegend immer wieder Schätze findet, die irgendeiner mal vergraben hat. Vielleicht wie bei den Eichhörnchen, die ganz viel vergraben und nur die Hälfte noch findet. Und Jesus nimmt Bezug auf das. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, ein Acker ist sehr unspektakulär. Ist einfach ein Feld voller Dreck. Ziemlich durchschnittlich. Und viele Gemeinden, wenn man die anschaut, die sind ziemlich unspektakulär, ziemlich durchschnittlich, vielleicht auch unsere. Weil in einer Gemeinde, das sind einfach normale Menschen, die Jesus sie gefunden hat. Aber das sind Menschen, die haben ihre eigenen Krämpfe gleich, das sind Menschen, die sind nicht perfekt, ziemlich unspektakulär, ziemlich durchschnittlich. Wie freudig schauen wir auf den Acker, der sich Gemeinde nennt. Es ist vielleicht nicht ein Acker, der uns immer Freude macht, aber Gott möchte uns etwas sehen lassen, finden lassen, entdecken lassen. Denke nochmal an die Männer, die ich vorher gezeichnet habe. Gott möchte uns einen Schatz finden lassen. Gott will uns in seinem Acker, in seinem Reich einen Schatz finden lassen, sodass es uns drängt noch mehr. Das ist eben so schade in dem Video, das wir jetzt nicht gesehen haben. Die haben ein kleines Nugget gefunden und das hat Hunger gegeben nach einem grossen Klumpen. Und von dem erzählt Jesus, dass man einen Schatz findet, der Hunger gibt. Ich will den ganzen Acker kaufen. Ich will mehr. Ich möchte mehr sehen von dir, Jesus, singen wir manchmal. Gott hat uns von seinem Reich etwas gezeigt und wir sollen Schatzsucher sein, innerhalb und außerhalb der lokalen Gemeinde, aber in seinem Reich. Gott will uns seinen Schatz entdecken lassen. Für Hobbysucher gibt es so Metalldetektoren. Die im Herbst schon mal am Meer waren, wissen, im Herbst gibt es ganz viele Leute, die am Strand laufen. Die gehen nicht baden und nicht sündeln, sondern die gehen Münzen suchen, die runtergefallen sind, vielleicht Ehering, die man abgezogen hat. Die Detektoren helfen zu finden, was man nicht sieht. Und ich glaube, Gottes Geist, Gottes Heiliger Geist ist auch so ein Detektor in unserem Herz, der uns herführt und will finden lassen, was man manchmal nicht gerade sieht. Vielleicht der Moment, wo es drängen ist, lüte mal dieser Person an. Sag mal das Bibelwort in die Situation. Bete mal für die Person, wo du dich eigentlich schämst jetzt vor dem Dinner mit dieser Person zu beten. Vielleicht ist es der Detektor, der anschlägt und sagt, da ist Gottes Reich versteckt. Ich will dir etwas zeigen. Wo ich von Gott überrascht werde. Von Gott überrascht, vielleicht auch von einem Menschen, der vor mir steht. Ich sehe einfach einen Menschen. Vielleicht sogar einen mühsamen Menschen. Ich sehe hier keine mühsamen Menschen. Aber ich sehe einfach einen Menschen, der mir manchmal ein bisschen anstrengend ist. Aber vielleicht leuchtet dort etwas aus von Gottes Reich, von seiner Sehnsucht, wo Gott etwas in den Mensch hineingelegt hat, wo er will rausleuchten lassen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Kommt rein. Das hat wohl damit zu tun, dass Gottes Geist uns leiten will. Ich sehe nicht nur, was ich mit meinen Augen sehe, sondern Gottes Geist will mich leiten lassen. Ich sehe nicht nur den Arzt vor mir und den IV-Bezüger, sondern in ihnen einen von Gott geliebten Menschen. Unabhängig von ihrem Stand. Unabhängig von ihrem Auto, wie viel PS es hat. Unabhängig davon, ob sie in einem fünfstöckigen Haus, Eigenheim wohnen oder in einer Hütte. Wir werden in unserem Leben und in der Gemeinde immer genug Dreck haben. Ein normaler Acker sein. Aber wir wollen Gottes Schätze im Acker sehen, entdecken, heben. Wir haben angefangen, im Frühjahr hinten ein Buch zu schreiben. Ich lade euch ein, solche besondere Momente, wo ihr merkt, hier hat Gott etwas geschenkt. Schreibt es auf. Wir wollen diese Schätze entdecken. Wir wollen sie miteinander teilen. Das Buch liegt schon eine Weile. Etwas hat es drin. Ich hoffe nicht, dass es schon alle Schätze waren und wir keine mehr finden. Ich glaube nicht. Wenn noch nicht mehr drin ist, glaube ich mehr, dass es mit meiner Vergesslichkeit zu tun hat, dass ich es vergesse aufzuschreiben. Aber ich lade euch ein, solche Schätze zu notieren, damit wir es einander zeigen können. Lasst uns Schatzsucher sein. Hinsehen, staunen, wo Gott wirkt. Oder wie es heißt, nicht vergessen, wie viel Gutes er getan hat. Und wer einmal genug Dreck gesehen hat und nur Ackerfeld sieht, den lade ich einmal in das Buch zu sehen oder miteinander über Schätze zu reden von Jesus her. Gott hat Schätze bereit, die du entdecken darfst. Das weckt Sehnsucht. Eine Freude, die getragen ist von Gottes Zuspruch und Kraft. Ich bete. Lieber Herr, ich danke dir für dein Wort und wir wollen mehr sehen von dir, immer mehr von dir, immer mehr. Jesus, und ich danke dir, dass du eine Freude gibst, die unabhängig ist von Erfolg und Misserfolg. Ich bitte dich, dass niemand hier sein muss, der ohne diese Freude nach Hause geht. Ich weiß, dass du mein Herr bist. Und so danke ich dir jetzt für dein Reden. Hilf, dass wir das gehört haben, was von dir ist. Und alles andere wollen wir getrost beiseite legen, vergessen. Amen.